BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, wenn man abends noch draußen unterwegs ist, dann kann man es jetzt schon oft vor der Tagesschau fliegen sehen. Die Fledermäuse. In den nächsten 2 Stunden, da werden wir was über das ungewöhnliche Familienleben der Fledermäuse erfahren. Warum sie gerade jetzt im September nicht mehr auf ihre schlanke Linie achten und warum es ein Irrtum ist zu glauben, dass sie lautlose Jäger der Nacht sind, wie man manchmal liest. Und das alles erklärt uns der Fledermausexperte Simon Rippberger. Habe die Ehre, heute mit dem Fledermausexperten Simon Rippberger. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Ja, hallo.
Herr Rippberger, erste Frage. Treffen Sie eigentlich noch manchmal Menschen, die Angst haben, dass sich die Fledermäuse in ihren Haaren verfangen könnten?
Ja, das ist wirklich so ein Mythos, der hält sich hartnäckig und zwar nicht nur bei uns. Das ist wirklich eine Frage, die hat man mir von Südamerika bis in Zentralasien gestellt. Also das ist wirklich erstaunlich. Tatsächlich habe ich aber noch nie jemanden getroffen, dem wirklich Fledermäuse in die Haare geflogen sind. Ich vermute eher, dass das daher kommt, dass Fledermäuse ja auch neugierig sind, dass die auch manchmal einem sehr nah um den Kopf rumfliegen und ja. Die Fledermäuse haben das unter Kontrolle, die sind sehr fantastische Flugkünstler, aber da kann man natürlich dann schon mal den Eindruck kriegen, dass die vielleicht auch in den Haaren hängen bleiben könnten.
Aber es ist kein Fall nachgewiesen, wo es wirklich mal irgendwo auf der Welt passiert wäre.
Also mir ist keiner bekannt, aber vielleicht hat ja in der Hörerschaft jemand eigene Erfahrungen mitzuteilen.
Ja, das wäre natürlich spannend. Also wenn Sie jemanden kennen, nein, wenn Ihnen selber, weil jeder kennt ja jemanden, der jemanden kennt, genau, der es schon mal erlebt hat. Aber wenn es irgendwo jemanden gibt, dem wirklich schon mal Fledermaus in die Hörner geflogen ist, das würde uns interessieren. studio@br-heimat.de, jederzeit schreiben. Jetzt habe ich kürzlich gelesen, es ist ja schon so, dass Fledermäuse eher zu den Tieren gehören, wo man sie nicht so gut auskennt. Also auch wenn man wirklich ein aktiver Naturfreund oder Naturfreundin ist. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass sogar die Naturwissenschaftler, ist noch gar nicht so lange her, dass die Fledermäuse nur zu den Vögeln gezählt haben.
Ja, das ist, glaube ich, schon eine Weile her, aber das ist tatsächlich schon
100 Jahre oder 150 oder so.
Ja, das kann sein, aber da ist schon was Wahres dran. Ja klar, die Fledermäuse, die sind nachtaktiv, die kann man halt nicht so einfach beobachten wie die Vögel. Ja. Für die Vogelbeobachtung braucht man eigentlich nur ein Fernglas, wenn überhaupt, und ein Buch. Und bei den Fledermäusen, ja, die sind halt einfach viel heimlicher unterwegs. Da braucht man meistens schon Spezialequipment, um denen auf die Schliche kommen zu können.
Mhm. Aber sie sind natürlich keine Vögel, sondern sie sind Säugetiere.
Genau so ist es. Also die legen keine Eier, sondern kriegen ihren Nachwuchs wie wir, meistens 1 bis 2 Jungtiere, die lebend geboren werden und dann auch gesäugt werden.
Und das ist, finde ich, ja schon interessant. Im Familienleben von Fledermäusen ist ja nicht Papa, Mama, Kind, sondern das funktioniert ja ganz anders.
Genau, also die Männchen, die Väter, die machen sich eher ein leichtes Leben. Die Männchen und die Weibchen, die treffen sich tatsächlich zur jetzigen Zeit, also im Spätsommer, im frühen Herbst. Die schwärmen vor Höhlen beispielsweise und dort findet Balz und Paarung statt. Die Männchen können tatsächlich auch singen wie Singvögel, um den Weibchen zu gefallen und dann wird sich verpaart. Aber es gibt tatsächlich dann nur keinen Eisprung und eine Befruchtung, sondern das passiert dann erst im Frühjahr und dann werden praktisch die Embryonen heranwachsen und dann erst im Frühsommer kommen die Jungtiere zur Welt und da treffen sich dann die Weibchen in sogenannten Wochenstuben. Also das sind praktisch die Orte, wo viele Weibchen zusammenfinden, um ihre Jungtiere auf die Welt zu bringen, zusammen und dort. Ja, ziehen dann die Weibchen gemeinsam die Jungtiere auf und die Männchen sind irgendwo anders in Kleingruppen unterwegs.
Also die haben auch Gruppen, aber Männchen untereinander. Weil bei manchen Tieren sind ja die Männchen dann Einzelgänger.
Genau, aber kommt auch vor. Es gibt Einzeltiere, es gibt aber auch Kleingruppen von Männchen.
Und findet man die dann auch unter Dachböden und so quasi das, was sonst Wochenstuben wären für die Weibchen? Oder?
Genau, also manchmal sind die sogar im gleichen Quartier. Also in Kirchen typischerweise, da findet man große Wochenstuben vom großen Mausohr zum Beispiel. Und da sind dann manchmal in der Ecke irgendwo auch die Männchen anwesend.
Auch in der Ecke, mal, die Armen. Findet da etwa eine Ausgrenzung statt?
Das müssen wir mal erforschen.
Sie beschäftigen sich ja also mit dem Sozialleben der Fledermäuse sehr viel, gell?
Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil auch für den Naturschutz, weil Fledermäuse, die sind ja sehr langlebig und die brauchen ja im Jahresverlauf verschiedene Ressourcen. Also wir haben ja jetzt schon gehört, im Herbst sind sie an Höhlen und Schwärmen, dann im Sommer sind sie in Dachböden und sie sind ja immer gruppenlebend. Und irgendwie muss sich diese Information ja weitergeben. Also die müssen ja wissen, wo muss sie im Spätsommer hinfliegen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich im Sozialleben der Fledermäuse irgendwie weitergegeben, von einer Generation an die andere. Und dann ist natürlich auch klar, dass das für den Naturschutz ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir diese Möglichkeit, dass die Tiere ihr Wissen weitergeben können, berücksichtigen.
Also wir haben schon gehört auf BR Heimat, dass es eine große Gemeinsamkeit zwischen BR Heimathörer und Fledermäusen gibt. Beide sind sehr traditionsbewusst.
So ist es, genau.
Also wenn Fledermäuse mal wo sind im Sommerquartier, dann kommen sie da immer... Oder auch im Winterquartier wahrscheinlich, oder? Dann kommen sie immer wieder.
Genau, im Sommer gerade die Weibchen, die Tiere, die weiblichen Jungtiere, die in der Wochenstube geboren wurden, die kommen im nächsten Jahr auch zurück und bringen da in aller Regel auch ihre eigenen Jungtiere zur Welt. Und dann die Winterquartiere, ja, die sind auch über lange Jahre, sind die immer wieder von den gleichen Tieren besetzt. Also das kann man über Beringung, so wie bei den Vögeln, eben auch feststellen. Da bekommen Einzeltiere individuelle Ringe angeschnallt um den Unterarm. Und dann kann man eben diese Tiere kontrollieren im Quartier. Und dann sieht man eben, dass viele Tiere Jahr für Jahr im gleichen Quartier sind.
Jetzt ist das Wissen, glaube ich, über Fledermäuse hat wirklich an der Bevölkerung enorm zugenommen in die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Aber trotzdem gibt es schon noch, glaube ich, Menschen, die irgendwie, denen es unheimlich ist und die vielleicht sogar ein bisschen Angst haben vor Fledermäusen. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal eine Fledermausbegegnung gehabt haben in Ihrem Leben und wie das war für Sie?
Ja, also meine bewusste Begegnung war tatsächlich erst an der Uni. Mein Lehrstuhl, an dem ich dann später auch promoviert habe, die haben sich eben hauptsächlich mit Fledermäusen beschäftigt und da hat man natürlich dann als Student schon mal Netze aufgestellt und Fledermäuse gefangen. Und als ich da das erste Mal eine Fledermaus in der Hand hatte, das kann ich tatsächlich mich noch lebhaft erinnern, weil das völlig überraschend war. Also man kann sich ja wenig drunter vorstellen. Die schauen eigentlich mit den großen Flügeln erstmal eher so nackig aus. Aber wenn man die in der Hand hat, dann merkt man, dass sie wahnsinnig fällig sind, weich. Sie gucken einem auch in die Augen. Also man merkt einfach, dass das intelligente Säugetiere sind. Und das war ein prägendes Erlebnis. Aber angeblich, meine Eltern haben mir erzählt, dass ich als Kind schon mal hinter der Holzbike eine überwinternde Fledermaus gefunden habe und da schon total interessiert war als Kind, aber da kann ich mich tatsächlich nicht mehr lebhaft erinnern. Aber vielleicht hat das schon den Grundstein gelegt für meine spätere Laufbahn.
Und Ihre Eltern, was haben die, also haben Ihnen da eher positive Einstellungen anscheinend vermittelt, oder?
Ja, genau. Also wir waren immer eine naturnahe Familie, immer viel beim Wandern und auch mein Bruder ist Förster. Also das, die Naturnähe ist da schon verankert in der Familie.
Schon genetisch vorgesehen.
Genau.
Ich kann mich tatsächlich auch erinnern an meine erste Fledermausbegegnung und da war ich nur ein Kind und da war eine tote Fledermaus unterm Apfelbaum gelegen. Und also, das habe ich schon irgendwie, weil das war so fremdartig. Also ich kannte natürlich Vögel und Katzen und Hunde und was man halt so hat auf dem Land, aber so eine Fledermaus, ich habe es gar nicht erkannt, was das ist eigentlich erst einmal. Und es war keine angenehme Begegnung, muss ich sagen. Und vielleicht haben viele Menschen sind von dem irgendwo geprägt oder ich kenne Menschen, die sagen, oh, puh, ja, Fledermaus, was mein jetzt?
Genau, ja, das stimmt schon. Also das kommt natürlich vielleicht auch aus Film und Fernsehen, da sind Fledermäuse dann doch häufig negativ belegt, aber tatsächlich, ich mache auch viel Öffentlichkeitsarbeit, mache Fledermausführungen und die Leute, die mit mir mitkommen, die sind danach meistens begeistert. Also ich habe nur keinen gehabt, der nach so einer Führung nicht zum Fledermaus-Enthusiasten geworden ist.
Ja, und jetzt haben wir noch eine Stunde und eine Dreiviertel die Zeit und dann haben wir auch in der BR-Hörerschaft, bin ich mir ganz sicher, eine ganze Reihe neuer Fledermaus-Enthusiasten. Und mein Gast ist der Simon Rippberger vom Landesamt für Umwelt. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass die bayerischen Fledermausexperten in den letzten Jahren viel gemacht haben dafür, dass mehr Menschen was über Fledermäuse erfahren und mehr über Fledermäuse erfahren. Aber bei manchen, was man so liest oder hört, kriegt man vielleicht doch manchmal eine falsche Vorstellung. Und zum Beispiel diese Formulierung, Fledermäuse sind die lautlosen Jäger der Nacht. Das habe ich wirklich schon mehrmals gelesen. Und in Wirklichkeit sind ja Fledermäuse alles andere als lautlos. Die rufen ja in einer durch, Herr Rippberger.
Ja, genau. Also lautlos ist tatsächlich falsch. Wir hören es halt nicht. Aber Fledermäuse sind richtig laut. Die können tatsächlich ähnliche Lautstärken annehmen wie ein startender Düsenjet zum Beispiel. Also wir sind da weit über 100 Dezibel. Das kann man vergleichen, ja, mit dem Düsenjet, mit dem Rasenmäher, der läuft. Aber die Frequenzen sind eben so hoch, dass wir die mit unserem Ohr nicht hören können. Aber was wir tatsächlich hören können, ist die Kommunikation, die die Fledermäuse machen. Also wenn die miteinander schwätzen, dann können wir das auch in unserem hörbaren Bereich hören. Man nimmt es nur meistens nicht so wahr. Also wenn man zum Beispiel im Wald ist und an einer Baumhöhle vorbeiläuft, dann kann das sein, dass da große Abendsegler drin hocken und miteinander reden. Und wir denken einfach, das ist Vogelgezwitscher, weil das hört sie dann tatsächlich ähnlich an wie Vogelgezwitscher. Und auch diese Wochenstuben, wo die Mütter ihre Jungtiere aufziehen, die sind alles andere als leise. Also da herrscht ein Gezeter, das wir auch hören können. Mhm. Aber man kommt natürlich als Privatperson im Normalfall nicht in die Nähe von so einer großen Wochenstube.
Und das ist eben jetzt der Unterschied zwischen den sogenannten Soziallauten, wenn die miteinander ratschen. Das genau. Hören wir auch. Und das andere, die sehr lauten Rufe, die man Gott sei Dank, muss man sagen, nicht hören. Wir können ja alle nicht mehr schlafen.
Genau. Also
das ist diese Echoortung, gell?
Genau, richtig. Das ist, das fängt dann ungefähr an, da wo wir praktisch aufhören zu hören. Also der große Abendsegler, der ist eine der am tiefsten rufenden Fledermäuse mit knapp unter 20 Kilohertz. Und das ist eben so die Hörschwelle für uns. Also kleine Kinder, die können den tatsächlich nur jagen hören. Mhm. Aber das Hörvermögen nimmt ja mit der Zeit ab. Und dann hört man es halt leider
nimmer. Hat auch Vorteile. Und gibt es eigentlich auch Tiere, die das hören, oder sind Tiere da auch so verschont von dieser Lärmkulisse, dieser nächtlichen?
Nein, also ich gehe schon davon aus, dass zum Beispiel Hunde, die ja noch ein ganzes Stück höher hören können als wir, dass die diese großen Abendsegler zum Beispiel auch hören können. Es gibt tatsächlich eine Fledermausart, die ist in Bayern nur ganz selten nachgewiesen, die Bulldog-Fledermaus, da gibt es zwei Nachweise und die ruft tatsächlich sehr tief. Also die kann man tatsächlich noch richtig wahrnehmen. Man hört die Jagdrufe, aber auch da muss man natürlich wissen, was man gerade hört. Also nur wenn man weiß, das ist eine Fledermaus, dann nimmt man sie natürlich auch so wahr. Im Normalfall, hat man einfach keine Ahnung, was das für ein Geknatter ist. Und dann wird man eher denken,
genau,
dann wird man eher denken, die Stromleitung hier um die Ecke macht komische Geräusche. Also wir hören sie meistens schon in irgendeiner Form.
Aber wir erkennen sie ja
gar nicht. Aber wir kennen es nicht, genau.
Also es waren ja bestimmt schon einige unserer Hörer auch bei so Fledermaus-Exkursionen dabei. Und da gibt es ja meistens technisches Hilfsmittel, was dann der Fledermaus-Experte dabei hat, wo man die Rufe eben in unsere Frequenz übertragen kann. Und wie Sie sagen, das ist wirklich mehr so ein Geknatter.
Genau.
Und wenn Sie uns das ein bisschen anschaulich erklären können, welche Funktion das eigentlich für die Fledermaus genau hat.
Genau.
Also Echoortung, liest man überall, aber was heißt denn das eigentlich?
Genau, richtig. Also die Fledermäuse, die können natürlich auch sehen, aber nachts hilft ihnen das Sehen bei der Jagd relativ wenig. Also die brauchen irgendeinen anderen Sinn, um die Insekten, die sie jagen, wahrnehmen zu können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Fledermaus bewegt sie im freien Luftraum, dann ist Schall tatsächlich eine ganz gute Methode. Also die Fledermaus ruft und dann kommt ein Echo zurück von allem, was sich im Umfeld befindet. Also das ist dann wirklich so, wie wenn wir am Königssee stehen und an die Felswand schreien, dann kommt quasi was zurück. Und so hört die Fledermaus eben auch ihr eigenes Echo von dem ausgesendeten Schall. Und dann rufen die Fledermäuse aber mit einer sehr hohen Frequenz. Also einerseits eben mit einer hohen Frequenz von, sagen wir mal, 20, 30, 40 Kilohertz, aber dann auch sehr viele Rufe pro Sekunde.
Aha.
Und damit kriegt die eben sehr viele Informationen, wo diese Insekten sich befinden. Und dann fliegt sie eben auf die Insekten zu und kann sie dann eben ganz genau orten über das Echo, das aus einer bestimmten Richtung zurückkommt, und kann sie dann eben im Flug erbeuten.
Also es ist ja schon interessant, wenn man mal das Glück hat, dass man Fledermaus bei der Jagd beobachten kann. Ich war kürzlich hinter einer Glasscheibe gesessen in der Dämmerung, und vorher waren noch die Schweiberl unterwegs. Und die fliegen ja so zack, 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 so richtig eckig oft
rum.
Dann war kurz Pause. Und dann ging es weiter mit dem Flugprogramm. Dann kamen die Fledermäuse in ganz ähnliche Flugmuster, habe ich das Gefühl gehabt.
Genau.
Also die Kinder wirklich, die Schweiberl sehen es halt und die Fledermäuse hören es dann.
Genau, so ist es, richtig. Und die, also die Schwalben, die mischen sich dann tatsächlich oft schon mit den großen Abendsegler, die kommen so als erstes raus. Die kann man tatsächlich auch gar nicht so leicht unterscheiden, wenn man jetzt kein Auge dafür hat, weil die eben auch so einen ähnlichen Flugstil haben und eben auch eine ähnliche Strategie, was die fressen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch andere Fledermausarten, zum Beispiel die im Wald, die fliegen dann deutlich langsamer und die fangen dann keine Insekten aus der Luft, sondern es gibt beispielsweise die Langohren, die suchen richtig die Blätter und die Vegetation ab nach schlafenden Insekten. Also die gucken sich aus der Nähe ganz genau diese Blätter an.
Hören sich die Blätter an.
Genau so ist es. Und die können dann einen Schmetterling von der Oberfläche her von einem Blatt unterscheiden. Mhm, und so sammeln die dann eben Raupen, Schmetterlinge und so weiter von den Blättern ab.
Mhm. Ja, im Wald ist ja gar nicht so viel Platz, dass man so schnell fliegt. Und da muss man ja zwischendurch zielen praktisch.
Genau, so ist es. Deswegen fliegen die deutlich langsamer, haben viel breitere Flügel und so gibt es eben verschiedenste Arten bei uns in Bayern, die unterschiedlichste Anpassungen haben an ihr Umfeld und an das, was sie fressen.
Mhm. Was sind denn die Arten, die man in unsere Dörfer am ersten antrifft oder die man halt in die Dörfer beobachten kann oder im Umfeld?
Also was jeder kennt, ist sicherlich die Zwergfledermaus.
Was jeder kennt, sie sind gut.
Oder zumindest.
Ich spreche der Fledermausexperte.
Was schon jeder mal gesehen hat. Weil die,
ohne es zu wissen, dass jetzt eine war.
Genau, die Zwergfledermaus, die ist nämlich sehr gerne an Gebäuden. Also die geht in jegliche Ritzen im Mauerwerk, unter Blechabschlüssen und so weiter. Bezieht die Quartier. Alles, wo ein Daumen reinpasst, da passt die Zwergfledermaus auch rein. Oh. Und abends jagen die halt auch einfach gern in der Stadt oder im Dorf und die fliegen dann die Straßenzüge hoch und runter und die jagen auch gern an Straßenlaternen. Da kann man sie dann eben auch gut sehen, weil es da ein bisschen heller ist. Und das hat sicherlich jeder und jede schon mal abends beim Fliegen gesehen, eine Zwergfledermaus. Mhm.
Aber die schauen beim Fliegen nicht so winzig aus, gell? Also Sie haben jetzt gesagt, wo ein Daumen reinpasst. Ich habe mal gelesen, in der Streichholzschachtel passt die ganze Fledermaus rein.
Genau.
Aber wenn die Flügel ausgebreitet sind, dann wirken die nicht so winzig.
Genau, also da können die dann natürlich auch eine gewisse Spannweite von, sagen wir mal, 15 cm haben. Aber wenn die Flügel eingeklappt sind, dann ist die Fledermaus wirklich klein. Also die wiegen dann auch gerade mal 5 Gramm. Also wenn man sich das vorstellt, eine Tafel Schokolade, die wiegt 100. 100 Gramm und das sind dann 20 Zwergfledermäuse.
Ach süß, im wahrsten Sinne. Und jetzt, weil Sie gesagt haben, hinter Mauer, in Mauerritzen und so, viele von uns stellen sich ja vor, dass Fledermäuse in verlassenen alten Gemäuern hausen, aber ich habe schon welche gesehen, die sind aus sehr gut gepflegten Einfamilienhäusern hinter der Holzverkleidung zum Beispiel rausgekommen. Also es muss nicht alt sein, gell, wo die dann
genau
sich aufhalten.
Genau, absolut. Also in jeglicher Bauform von der alten Kirche bis hin zum neuesten Plattenbau, da sind überall
potenziell, sogar
im Plattenbau, in Fugen überall sind potenziell Quartiere für Fledermäuse.
Also gerade bei Plattenbau stellt man sich ja vor, das ist doch unromantisch.
Ja, das spielt für die Fledermäuse zum Glück keine Rolle.
Der Rudi Leitl war mal zu Gast bei mir und der hat gesagt, also eine Fledermaus unterscheidet nicht zwischen künstlich und natürlich, sondern die unterscheidet zwischen geeignet und nicht geeignet.
Genau, so ist es. Wenn das praktisch vom Platz her passt, von der Temperatur im Quartier, dann ist das für die Fledermäuse gut, egal ob das natürlich oder künstlich ist.
Also Temperatur ist ganz wichtig. An sich sind sie ja eher wärmer. Wir lieben Fledermäuse, oder?
Ja, genau, je nach Jahreszeit. Die können ja ihre Körperwärme gut regulieren. Also wenn es praktisch kalt ist, dann können die absenken und Energie sparen. Aber wichtig ist, dass es halt halbwegs stabil ist. Das ist jetzt nicht, wenn die Sonne aufgeht, auf 40 Grad hochgeht und dann ist Schatten, dann geht es wieder runter, sondern man braucht halt ein Quartier, dass die Temperatur ein bisschen puffert, dass da eine gewisse Stabilität da ist.
Und sie ziehen ja auch tagsüber, wenn sie jetzt im Quartier sind und eigentlich ihre Ruhephase haben, die wir ja nachts haben, bleiben die gar nicht immer am selben Fleck, sondern die müssen dann auch manchmal der Temperatur nachwandern, habe ich schon gehört.
Genau, so ist es. Also deswswegen ist aber wichtig, wenn man beispielsweise jetzt Fledermauskästen aufhängt, dass man praktisch nicht nur einen aufhängt, sondern mehrere und die dann auch einen vielleicht nach Osten exponiert, einen nach Süden, einen nach Norden. Dann können die Fledermäuse praktisch selber aussuchen. Heute ist heiß, dann geh lieber an die Nordseite und so können die praktisch selber ihr Mikroklima finden.
Machen wir ja auch, wenn es heiß ist, gehen wir lieber im Biergarten wie in Fußgängerzone. Genau. Wir sind in der zweiten Septemberwoche. In Bayern hat gerade die Schule wieder angefangen. Die Äpfel und die Birnen werden zunehmend reif. Und in den letzten Tagen sind die Temperaturen ja schon deutlich herbstlich geworden. Das ist jetzt das, was uns Menschen auffällt im September. Was ist denn eigentlich für die Fledermäuse im September für der Zeit, Herr Rippberger?
Ja, also das ist die letzte Gelegenheit, dass man sie nochmal schön fett anfrisst für den Winterschlaf und natürlich die Paarungszeit. Also aktuell, wenn man Glück hat und abends an der Höhle vorbeiläuft, dann kann man vielleicht schwärmende Fledermäuse beobachten. Das heißt, vorm Eingang fliegen dann wirklich größere Mengen von Fledermäusen rum und die Männchen und die Weibchen finden sich und der Winterschlaf steht an und man kann jetzt eben noch die letzten Insekten, die aktiv sind, suchen, fressen, damit man gut durch den Winter kommt.
Mhm. Aber Sie machen es jetzt nicht so, die Fledermäuse, dass sie das ganze Jahr so viel fressen, wie es geht, sondern tatsächlich erst, wenn es Richtung Winter geht. Also vorher müssen sie auf ihr Fluggewicht achten.
Ja, so ungefähr, genau. Also für die Weibchen, die haben natürlich immer einen relativ hohen Energiebedarf. Die müssen, wenn sie die Jungtiere auf die Welt bringen, ja erstmal quasi extra Energie zu sich nehmen, um den Embryo zu füttern sozusagen. Und dann, wenn die Jungtiere da sind, dann müssen die ja auch mit Milch versorgen. Und das ist auch wahnsinnig energieintensiv. Also die Weibchen haben das ganze Jahr eigentlich einen sehr großen Energiebedarf. Bei den Männchen ist es weniger kritisch. Bei denen geht es dann eben erst Richtung Ende der Saison darum, dass sie ordentlich den restlichen Winterspeck anfressen, den sie brauchen, um durch den Winter zu kommen.
Aber ist eigentlich vom Jahresablauf gar nicht so günstig, weil, also ich stelle mir vor, wenn er zu kalt in Nächte sind, dann sind ja eigentlich schon wieder weniger Insekten unterwegs, oder?
Genau, also die müssen dann wirklich die warmen Nächte nutzen. So eine Fledermaus, die kann tatsächlich auch eine kalte Nacht aussitzen. Also die muss sich gut überlegen, wenn heute rausfliegt, lohnt sie das. Und wenn sie nicht rausfliegen, dann können die in den sogenannten Torpor gehen. Das ist sowas wie ein Mini-Winterschlaf. Also die können dann beschließen, ja, heute lohnt es sich nicht, es ist zu kalt, da fliegen keine Insekten und für einen Flug verbrauche ich zu viel Energie. Dann lasse ich einfach meine Körpertemperatur relativ niedrig, brauche wenig Energie und bin quasi in so einem Energiesparmodus und bleibe heute Nacht einfach drin.
Und wie ist bei Regen? Fliegen da eigentlich auch Insekten und Fledermäuse?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also die Lehrmeinung ist eigentlich, dass Fledermäuse, wenn es regnet, wenig unterwegs sind. Weil einerseits ist wahrscheinlich mit dem Echo ist schwierig, dass man überhaupt sich orientieren kann, weil die ganzen Regentropfen
verwirren einen wahrscheinlich. Ja, natürlich.
Genau. Und andererseits, wenn man nass wird, dann verliert man natürlich auch einen Haufen Energie. Mhm. Aber wir haben immer wieder so Erfahrungen, dass wir Fledermäuse mit Sendern ausstatten, weil wir deren Quartiere suchen und dann regnet es und dann fliegen die trotzdem 10 Kilometer quer durch die Gegend und wir haben noch nicht so ganz verstanden, ob das was Artabhängiges ist oder ob das nur die Männchen oder nur die Weibchen machen. Das wissen wir nicht genau, aber tatsächlich sind die Fledermäuse auch im Regen manchmal unterwegs. Mhm. Warum? Da müssen wir nur ein bisschen genauer hinschauen.
Müssen es noch forschen.
Genau.
Könnte es auch, also laienhaft gesprochen, einfach mit dem Hunger zu tun haben, dass die, wenn es halt ein gewisses Level erreicht haben an Hunger, dass sie halt dann Nachteile in Kauf nehmen müssen. Oder?
Genau, das kann schon sein, genau. Mhm. Wenn dann aber keine Insekten fliegen, dann ist wieder ein Minusgeschäft.
Ist ein Minusgeschäft, ja,
aber
genau.
Vielleicht wissen dann die Fledermäuse auch, bei dem und dem Wetter lohnt sich's doch. Also ich glaube, die treffen diese Entscheidungen sehr weise und die haben dann schon ihre Strategie, die funktioniert.
Wie viele Millionen Jahre haben sie da schon Erfahrung? Viele,
ja,
oder?
Schon eine Weile, genau.
Länger als uns gibt auf alle Fälle, deutlich länger.
Ja, genau.
Und dass wir uns das mal vorstellen können, sagen wir mal so eine kleine Zwergfledermaus, wiegt 5 Gramm, haben sie vorhin gesagt. Was braucht die für Insektenmengen zum Sattwerden oder gar nicht nur zum Sattwerden, sondern zum Winterspeck anlegen?
Ja, die brauchen über den Winter schon tatsächlich so 20-30% von ihrem Körpergewicht in Fettreserven. Ja, und das kann man sich jetzt ausrechnen, so ungefähr ein Drittel von so einer Fledermaus, die 5 Gramm wiegt, sind dann so 1,5 Gramm, was die dann zulegen können übers Jahr. Und die können tatsächlich auch in etwa so viel in einer Nacht fressen. Also die fressen dann vielleicht ja ungefähr 20 und mehr Prozent von ihrem Körpergewicht pro Nacht an Insekten.
Ui, da ist natürlich, das sind ja doch viele, weil so eine kleine Mücke wäre ja nicht viel wiegen.
Na, das ist wahnsinnig viel, genau. Das sind Riesenmengen und das ist natürlich nicht alles verdaubar. Da ist ganz viel eben der Panzer von den Insekten und die kommen dann eben wieder raus. Aber das ist wirklich beeindruckend, wie viele Insekten die Fledermäuse pro Nacht fressen können. Und wenn man dann so eine vollgefressene Fledermaus im Netz hat, dann sieht man natürlich auch, wie aufgebläht der Bauch ist. Also die können Unmengen von Insekten aufnehmen.
Jetzt ist ja die Zwergfledermaus unsere kleinste Fledermaus. Was ist unsere größte?
Also die größten, das sind die großen Mausohren, die großen Abendsegler und die Breitflügelfledermäuse. Das sind alles sehr große Fledermäuse. Die haben alle ein bisschen unterschiedliche Flügel und praktisch Morphologie. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wer ist die größte, weil die schwerste ist wahrscheinlich das große Mausohr.
Die jagen. Das sind die Kirchenbesucher, die fleißigen, gell?
Genau, die hängen in Großgruppen in Kirchen, sehr gerne in den Dachstühlen und die jagen gerne im Wald. Also die jagen nach Laufkäfern. Das ist auch ganz spannend. Die ist nämlich eine sehr untypische Fledermaus bei der Jagd. Die hört nämlich sehr viel mit den Ohren, was die Insekten für Geräusche machen. Also die braucht gar nicht unbedingt ihr Echo, um die Beute zu finden, sondern der Laufkäfer, der ist im Wald im trockenen Laub unterwegs und raschelt. Das hört die Fledermaus und dann stürzt sie sich wirklich drauf. Also die landet am Boden, packt den Käfer und fliegt dann wieder hoch und frisst ihn im Flug.
Also die jagt gar nicht im Flug, wie man es sich vorstellt, sondern die jagt eigentlich am Boden.
Genau, also die fliegt relativ niedrig über den Waldboden und lauscht, ob da irgendein Käfer raschelt und dann lässt sie sich drauffallen und fliegt mit dem wieder hoch. Und ihr Echo braucht sie in erster Linie zur Orientierung, aber nicht um das Insekt zu finden, weil sie das eben über die Geräusche findet, was
also
das Insekt
Ohren
macht.
Funktionieren auch ganz normal. Und welche sind jetzt, also sagen wir, in der Vogelwelt sind die Schweiwal besonders beliebt, weil die immer so wie Fliegen und Mückenfänger. Was war da das Gegenstück in der Fledermauswelt von der Art?
Ja, die sind wirklich alle hervorragende Insektenfresser. Und ich meine, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Vorlieben. Ich würde sagen, die Langohren sind für mich ganz besondere Fledermäuse, weil die eben, wie der Name schon sagt, riesige Ohren haben und dadurch schauen die besonders charismatisch aus. Also das ist wirklich toll, wenn man mal so ein Langohr mit aufgestellten Ohren sehen kann.
Ist jetzt schade, dass wir das Bild nicht sehen im Radio von ihren Augen, wie die direkt blinken, wenn sie nur an das Langohr denken. Die sind aber relativ selten mittlerweile Langohrfledermäuse, gell?
Ja, es gibt zwei Arten. Das braune Langohr, das ist eher nur häufig. Und die zweite Art ist das graue Langohr. Das ist sozusagen die Dorffledermaus. Also die ist eher im ländlichen Bereich unterwegs. Und das ist eine Art, die uns aktuell nur ein bisschen Sorgen macht. Da betreiben wir am Landesamt auch aktuell sehr viel Forschung und Arbeit, um dem zu helfen gezielt, weil eben sich die Bestände in den letzten Jahren nicht positiv entwickelt haben. Und deswegen machen wir jetzt eben gezielte Maßnahmen, damit wir derart ganz besonders unter die Arme greifen können.
Also Fledermäuse waren ja ganz nah schon am Aussterben, viele Arten, wie bestimmt viele unserer Hörer auch schon gehört haben. Dann sind ganz aufwendige Schutzmaßnahmen ergriffen worden und bei manchen hat es besser funktioniert als bei anderen.
Genau, so ist es. Also viele Arten haben sehr gelitten unter Pestizideinsatz in den 50er, 60er Jahren und da sind die Populationen sehr stark in den Keller gegangen. Das konnte man tatsächlich wieder umbiegen und das ist maßgeblich dadurch passiert, weil man in den 80er Jahren in Bayern die Koordinationsstellen für Fledermausschutz eingerichtet hat. Also das sind praktisch Stellen, die sind angegliedert an die Unis und beauftragt vom LFU, von uns. Und die kümmern sich bayernweit um den Fledermausschutz zusammen mit uns und das war eben eine Erfolgsgeschichte. Dadurch konnte man wirklich eigentlich alle Arten retten und selbst die größten Sorgenkinder sind ja aktuell wieder im Aufwind. Und es ist aber eben auch Teil unserer Arbeit, permanent zu gucken, wie entwickeln sich die Bestände und welche Arten brauchen vielleicht nur ein bisschen Unterstützung.
Und Sie haben vorhin angesprochen, dass man als Laie ganz relativ einfach Fledermäuse beobachten kann unter den Straßenlaternen, weil sie da jagen. Und jetzt kann man denken, ja super, dann sind ja Straßenlaternen total super für Fledermäuse. Aber es stimmt nicht ganz und Fledermäuse jagen nachts keineswegs lautlos, sondern mit sehr lauten Echoortungsrufen, haben wir schon gehört in dieser Stunde. Und natürlich von der Evolution her ist die Zeit, wo die Nacht dunkel war, viel, 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 viel länger als jetzt die Zeit, wo die Nacht immer heller wird, gerade bei uns in Europa. Wie hat denn das die Fledermäuse beeinflusst, Herr Rittberger? Man sagt ja schon Lichtverschmutzung mittlerweile.
Ja, genau. Also die Fledermäuse verlieren dadurch einfach Lebensraum. Das ist praktisch zu vergleichen, wie wenn wir jetzt einen Wald abholzen, dann können die Waldfledermäuse nicht mehr drin sein in einem Bereich, in dem sehr viel Licht nachts brennt, da können diese lichtsensiblen Arten einfach auch nicht mehr diesen Raum nutzen. Das geht wirklich so weit, dass Fledermäuse wie die großen Mausohren beispielsweise, wenn man da aus Versehen im Quartier das Licht anlässt, dann fliegen die abends einfach nicht aus und im schlimmsten Fall verhungern die. Und die grauen Langohren, von denen wir vorher schon gesprochen haben, die sind eben auch sehr lichtsensibel. Und wenn man da eine Straße beleuchtet, dann können die da unter Umständen nicht mehr drüber fliegen, weil die einfach diese dunklen Korridore brauchen, weil die sehr lichtscheu sind. Und sowohl in den Jagdlebensräumen als auch in den Flugtrassen, wo die von A nach B kommen, brauchen die eben die absolute Dunkelheit.
Mit der Straßenbeleuchtung, das leuchtet einem als Laien nicht jetzt so unbedingt ein, muss ich sagen, weil das ja die Insekten anzieht. Dann würde man sich denken, oh toll, als Fledermaus, da habe ich ganz viele Insekten auf einem Platz, muss ich nicht weit fliegen, kann ich meinen Winterspeck in aller Ruhe anfressen. Warum funktioniert so in Wirklichkeit nicht?
Ja, also für manche Arten funktioniert das. Die Zwergfledermaus ist so ein Beispiel. Oder die Weißrandfledermaus, die sind relativ lichttolerant, deswegen fühlen sie die auch in der Stadt so wohl. Die kommen mit dem Licht irgendwie klar. Und da ist das ein Vorteil. Aber es gibt eben auch viele Arten, der Großteil der Arten, die sind eben sehr lichtsensibel. Vermutlich ist es einfach deswegen, weil die Prädatoren, also die Fressfeinde, zum Beispiel Eulen oder auch andere Greifvögel, die können natürlich die Fledermäuse da sehr gut beobachten. Die jagen mit den Augen und dann ist das für die natürlich ihr gefundenes Fressen, wenn da Fledermäuse im hellen umeinander fliegen.
Jetzt war ja am vergangenen Freitag war ja erst diese Earth Night, wo praktisch weltweit Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, wie wichtig die Dunkelheit ist. Sie waren ja schon weltweit auch unterwegs in der Fledermausforschung. Sind weltweit auch wahrscheinlich unterschiedliche Arten. Die einen sind da empfindlicher und die anderen profitieren ja vielleicht sogar davon.
Genau, und die Arten, die denen das halt nicht so viel ausmacht, die findet man dann eben klassischerweise auch in den Ballungszentren, in den Siedlungsbereichen. Aber grundsätzlich ist es schon so, man sollte mit Licht, also Licht ist für uns, für den Menschen natürlich auch wichtig. Wir brauchen das Licht einfach nachts zur Orientierung. Aber wir sagen immer, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Also zum Beispiel im Garten diese solarbetriebenen Lichter, die dann da nachts den Garten erhellen, da fragen wir immer, braucht man das wirklich? Ist das wirklich schön im Garten oder ist es nicht viel schöner, wenn man draußen sitzt und die Sterne sieht und es schön dunkel ist, aber die Nacht genießen kann? Und für die Fledermäuse ist definitiv Letzteres der Fall. Die können in so einem Garten viel besser jagen, wenn es da schön dunkel ist.
Jetzt ist natürlich Licht ist wichtig, wie Sie richtig sagen, wenn wir schauen wollen, aber in letzter Zeit ist ja die Forschung auch immer mehr in der Richtung, dass uns bewusst wird, wie wichtig auch für uns als Menschen die Dunkelheit ist, weil ja das Licht bei uns immer die Aktivität anregt. Und wir brauchen ja auch mal die Ruhephasen.
Genau, so ist es. Also der Mensch ist ja auch evolviert in einer Zeit, wo es keinen Strom gab und wo praktisch die Sonne nur der Taktgeber war. Und deswegen ist für den Menschen natürlich auch wichtig, dass es nachts dunkel ist.
Und ich glaube, in der letzten Stunde, Herr Rippberger, ist das Fledermauswissen in Bayern explodiert. Wir haben jetzt ganz viel Leid, ganz viele Dinge erfahren, die es bis jetzt noch nicht gewusst haben über die Fledermäuse. Und bei manchen Sachen, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber es hat vielleicht doch irgendwie einen falschen Eindruck hinterlassen. Zum Beispiel hören wir oft, dass Fledermäuse Vampire sind. Nächtliche Blutsauger, Grusel, wie Mücken, aber in riesengroß. Und dann sagen andere wieder, nein, im Gegenteil, das sind doch ganz harmlose Obstfresser. Und jetzt haben Sie halt immer von Insektenfresser gesprochen. Was stimmt jetzt eigentlich?
Ja, genau, also alles ist richtig, aber nicht alles trifft auf Bayern zu.
Okay, Bayern ist ja immer was Besonderes.
Genau, also es gibt ja weltweit über 1400 Arten von Fledertieren. Und die Vampire gibt es wirklich. Es gibt drei Arten, die Blut trinken, die gibt es aber nur in Lateinamerika und gerade in den tropischen Gefilden, da gibt es eben auch Fledermäuse, die fressen Früchte. Es gibt welche, die fressen Nektar, so wie die Kolibris. Aber tatsächlich
die bestäuben die Pflanzen dann auch.
Genau, richtig. Also die Früchte fressen, die breiten die Samen aus, die Nektar trinken, die bestäuben die Blüten. Aber bei uns hier in Bayern, da fressen die Fledermäuse tatsächlich nur Insekten.
Und haben Sie so eine Vampirfledermaus auch schon mal in echt gesehen?
Ja, tatsächlich hatte ich schon Tausende in der Hand.
Ah!
In meinem alten Leben vorm Landesamt, da habe ich tatsächlich mit Vampirfledermäusen gearbeitet.
Und also, die sind ja schon, finden Sie die nicht irgendwie gruselig?
Also ich nicht. Man merkt bei den Tieren, dass die wirklich wahnsinnig intelligent und sozial sind. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend.
Und sind die auch so behaart wie unsere? Also ich finde, das macht unsere ja wirklich sympathisch. Das sind wir halt gewohnt von anderen Säugetieren, dass die ja Fell haben. Und das haben ja eben unsere Fledermäuse auch.
Genau. Nee, das haben die alle. Also alle Arten,
die Vampire.
Mir jetzt zumindest in die Hände gekommen sind, die sind ähnlich fällig und auch vom Körperbau sind die sehr ähnlich.
Aber zusammengefasst kann man sagen, dass man für unsere bayerischen, heimischen Fledermäuse keine Angst haben muss,
nee, genau.
Sie eine gruseln braucht.
Nein, im Gegenteil, man kann sich glücklich schätzen, wenn man Fledermäuse bei sich hat, weil die fressen natürlich die Insekten, nicht nur die Insekten, die einen abends stechen, sondern natürlich auch, wenn man einen schönen Apfelbaum hat im Garten, die fressen die Apfelwickler. Wenn man einen Weinbau betreibt, dann fressen die da auch die Insekten, die da potenziell die Früchte schädigen. Also die Fledermäuse sind wirklich ganz wichtig für unsere Umwelt. Die halten eben die Insekten in Schach und können verhindern, dass es so massiv Ausbrüche von Schädlingen gibt und dafür sind die natürlich ganz wertvoll.
Ich habe schon ein neues Wort von Ihnen gelernt, Ökosystemleistung nennt man das. Und da gibt es sogar Studien dazu, jetzt nicht in Bayern, aber in Amerika, glaube ich, haben es vorhin gesagt.
Genau, das ist immer so die Frage. Die Leute fragen mich, ja, Fledermäuse, für was brauchen wir die denn? Und prinzipiell haben die ja schon ihre Berechtigung, dass sie da sind, einfach nur, weil sie ein wichtiger Teil sind vom Ökosystem. Aber wir Menschen, uns interessiert natürlich immer, kann man das quantifizieren, ja. Und da tatsächlich gibt es Studien in der Landwirtschaft, wo man herausgefunden hat, wenn die Fledermäuse da sind, weil die Umwelt intakt ist, dann sparen sie Landwirte beispielsweise mehrere hundert Dollar pro Hektar an Pestiziden, die sie nicht ausbringen müssen und haben dann tatsächlich am Ende auch höhere Ertragsraten. Also das ist dann quasi im täglichen Leben auch relevant. Man braucht weniger Gift und man hat mehr Ertrag am Ende.
Das ist jetzt eine Forschung, was gerade betrieben wurde in Bayern. Woran wird da gerade geforscht? Was muss man noch genauer erfahren über die Fledermäuse, damit man sie auch schützen kann?
Ja, wir schauen tatsächlich gezielt an, was fressen die Fledermäuse. Also man kann praktisch sich den Kot angucken, was kommt hinten wieder raus und dann kann man schauen, was sind da für Insekten drin gewesen. Und einerseits ist es eben für uns auch interessant, dass wir schauen, welche Arten von Insekten fressen die, wie kommt uns das zugute und andererseits können wir dann so natürlich auch Maßnahmen entwickeln, um den Fledermäusen zu helfen. Beispiel graues Langohr, wir wissen, die fressen Eulenfalter, dann können wir wiederum gucken, welche Pflanzen brauchen die Eulenfalter und dann können wir die Leute motivieren, dass sie diese Pflanzen ausbringen oder auch im kommunalen Bereich Begrünung machen mit diesen Pflanzen und dann geht es eben den Insekten gut und wenn es den Insekten gut geht, dann geht es auch den Fledermäusen gut.
Also Insektenschutz ist immer auch Vogelschutz, weiß man vom Tag, aber es ist gleichzeitig immer auch Fledermausschutz.
Genau, so ist es.
Müssen wir uns manchmal in Erinnerung rufen, dass es ja auch nächtliche Tiere gibt, die uns nicht jeden Tag begegnen. Herbstzeit ist Wanderzeit und wer zum Wandern gerne in die Berg geht, der kann quasi ganz nebenbei auch interessante Infos für die Fledermausforschung sammeln, sagt mein heutiger Gast, der Simon Rippberger. Herr Rippberger, was würden Sie denn gern erfahren von den Bergwanderern?
Ja, genau. Also wir wollen gerade aktuell wissen, welche Fledermausarten sind denn wo in den Bergen unterwegs. Und das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass wir in weiten Teilen Bayerns wirklich ein sehr gutes Bild davon haben, welche Fledermäuse wo aktiv sind. Aber in den Bergen ist es einfach viel schwieriger, diese Daten zu sammeln. Wer gerne in die Berge geht, der weiß einfach, der Aufstieg ist oft ermüdend und man schafft dann halt einfach nicht viel Fläche pro Tag und deswegen ist es halt wahnsinnig aufwendig, die Daten da zu erfassen. Und darum setzen wir auf Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Bergsportbegeisterten, dass uns die da dabei helfen. Da freuen wir uns wirklich große Unterstützung vom Deutschen Alpenverein. Die verbreiten das auch in ihren Gruppen und wir hoffen eben, dass wir Leute motivieren können, wenn die unterwegs sind, mal zum Schauen, wenn sie an der Hütte sind, liegen hier vielleicht irgendwo Fledermausköttel rum, weil mit diesem Code von den Fledermäusen, da können wir über genetische Analysen rausfinden, welche Fledermäuse waren denn hier anwesend.
So, und das ist jetzt ein Punkt, das betrifft natürlich alle, nicht nur die, die in den Bergen unterwegs sind. Sie sind ja immer interessiert, auch zu finden, wo Fledermausquartiere jeder Art sind. Und das erkennt man am leichtesten, eben wie Sie jetzt gerade gesagt haben, am Fledermauskot. Wie schaut denn der aus und wie erkenne ich, dass es jetzt ein Fledermauskot ist und nicht zum Beispiel ein Mäusekot?
Genau, der schaut erstmal sehr ähnlich aus wie Mäusekot. Manchmal ist er deutlich größer, je nachdem, ob man eine große Art oder eine kleine Art bei sich hat. Aber der große Unterschied ist, dass der Fledermauskot stark glitzert und glänzt, weil wir haben ja jetzt gelernt, Fledermäuse fressen nur Insekten, die Mäuse, die fressen allerhand Dinge und dadurch glitzert eben der Fledermauskot, weil der aus diesen Insektenpanzern besteht. Mhm. Und wenn man eben so einen Kot findet, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass sich bei einem zu Hause die Fledermäuse niedergelassen haben.
Was toll ist.
Und das ist ja eben, erstmal ist das was total Schönes und andererseits interessiert uns das aber tatsächlich wahnsinnig, weil diese Quartiere, das ist eben die wichtigste Ressource für die Fledermäuse. Und die Fledermausquartiere, die müssen wir eben inventarisieren. Wir nehmen die in unsere Datenbanken auf und dann können wir eben untersuchen, in welchen Teilen Bayerns gibt es welche Fledermausarten. Und da haben wir auch eine schöne Aktion bei uns auf der Website, kann man sich das mal anschauen. Wenn man LFU und Fledermäuse googelt, dann sieht man, dann kommt man schon auf der richtigen Seite raus. Und die Aktion heißt Fledermäuse willkommen. Mhm. Und Bürgerinnen und Bürger, die uns Fledermausquartiere melden oder auch wenn sie in ihrem Garten Kästen aufhängen und so eben Wohnraum für die Fledermäuse schaffen. Die bekommen von uns eine Plakette Fledermäuse willkommen und eine handsignierte Urkunde von unserem Umweltminister.
Ui, handsigniert. Also da gibt es ja tatsächlich dann eine Feierstunde, wenn das verliehen wird. Also das ist schon ein bisschen was. Also genau. Es ist jetzt nicht bloß, dass das per Post zugesendet wird, sondern und dann kommt die lokale Presse und dann wird überall bekannt, dass man eben fledermausfreundlich ist. Oder vielleicht sogar das Glück hat, dass man Fledermäuse beherbergt. Jetzt nur mal zurück zu den Bergwanderern. Also ich gehe auf eine Hütte, dann schaue ich ein bisschen so rundherum. Wo schaue ich da am besten, wenn ich den Fledermauskot finden möchte?
Ja, zum Beispiel der Klassiker ist das Windbrett. Also praktisch vorne am Dach, da haben ja viele Hütten, nochmal so ein Brett vorne drauf, wodurch dann so ein Spalt entsteht. Und da sitzen ganz gern Fledermäuse drin, kleine Arten, die Bartfledermäuse zum Beispiel. Und dann unten drunter hat man eben oft den Kot. Aber der kann aber auf Fensterbrettern liegen, unter den Fensterläden, auf Bänken. Also die Fledermäuse, die finden eigentlich überall an so einem Gebäude Unterschlupf. Und meistens findet man dann eben rundherum diese Hinterlassenschaften. Wichtig ist nur immer, dass man schaut, dass die Leute, denen die Hütten gehören, da einverstanden sind, dass man nicht über irgendwelche Zäune steigt und so weiter.
Also es könnte ein bisschen einen eigenartigen Eindruck hinterlassen, wie man auf gut Bayerisch sagt, umeinander schnurrt.
Genau, so ist es. Also immer darauf achten, dass die Eigentümer da kein Problem damit haben, dass man da umeinander buselt.
Und wenn man dann was tatsächlich gefunden hat, was machen wir dann?
Ja, wir haben tatsächlich am LFU so eine Kontaktadresse, da kann man sich so ein Probenkit zuschicken lassen. Also so ein kleines Döschen, da sind dann wieder kleine Gefäße drin und die Kotproben kann man dann praktisch in diese Gefäße abfüllen und beschriften und uns zuschicken und dann können wir die analysieren. Und wir können eben über die Darmzellen, die dann noch dranhängen an dem Kot von der Fledermaus, können wir rausfinden, welche Art da war.
Und heißt es dann immer, dass die da wohnt oder kann es einfach heißen, dass die da halt jagt in der Gegend?
Also normalerweise, wenn man so mehrere von diesen Kötteln findet, dann ist das schon ein Quartier. Das muss jetzt nicht sein, dass die Fledermaus da immer ist. Das kann die auch nur nachts zum Ausruhen nutzen. Aber für uns ist das eben ein wertvoller Hinweis, dass wir wissen, ah ja, da ist die große Bartfledermaus unterwegs oder eben andere Arten.
Also, weil Sie jetzt sagen, nachts zum Ausruhen, das ist ja mein persönlicher Ehrgeiz, ist ja immer, dass ich mal ein Fledermausquartier irgendwo finde. Die Geschichte muss ich jetzt fast schon erzählen. Und eines Tages war ich beim Zahnarzt und ich musste warten. Und weil so schönes Wetter war, habe ich gesagt, ob ich gleich vor der Tür warten kann. Und weil es mir so langweilig war, habe ich jetzt ein bisschen rumgeschaut und dieses Haus hatte so eine Holzverkleidung. Und ich wusste, dass hinter Holzverkleidungen manchmal Fledermäuse sind. Und mei, wenn es einem langweilig ist, schauen wir halt noch weiter und denken wir noch, ja, das ist jetzt wie so eine Holzverkleidung. Mei, jetzt waren da tatsächlich Fledermaus. Es hat genauso, wie Sie gesagt haben, das hat glitzert. Das ist doch Fledermausgut, das ist ja Wahnsinn. Und also eine Riesenfreude. Die Zahnärztin hat sich schon gewundert, warum ich so leuchte. Wo ich beim Zahnarzt bin, habe ich auch gleich erzählt, oh, stellen Sie einer vor, ich habe da Fledermaus. Also das ist bestimmt ein Quartier und so. Und dann habe ich es gemeldet bei der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Augsburg. Und dann ist auch jemand gekommen und die haben sich die Arbeit gemacht, sich da hinzustellen und haben halt vermutlich auch gehofft, dass ein Quartier ist. Und was war, da ist halt immer so ein Männchen vorbeigekommen, das hat sich da hingehängt in der Nacht und hat seine Brutzeit verspeist und dann ist wieder weggeflogen. Aber mein Ehrgeiz besteht immer noch, dass ich vielleicht einmal ein Quartier finde.
Ja, das ist ein schönes Erlebnis auf jeden Fall.
Also Sie haben schon mal eins gefunden demnach?
Ja,
schon öfter?
Klar, ja, schon öfters, genau.
Wann war das letzte?
Das letzte war tatsächlich vor ein paar Tagen, da wollte ich im Hauenstädter Wald fangen. und habe da mein Netz aufgestellt. Und es war tatsächlich nichts am Jagen und ich habe nichts im Netz gehabt, aber ich habe mich zufällig ein paar Meter neben ein Balzquartier vom großen Abendsegler hingesetzt.
Ah.
Und dann hat da eben ein Männchen die ganze Nacht gesungen. Und das sind manchmal einfach diese Zufallsereignisse, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann findet man eben sowas.
Sie haben eigentlich ganz was anderes vorgehabt, aber haben einen Erfolg an der Stelle gehabt, wo sie gar nicht vermutet haben.
Genau.
Aber in die Berg sind Sie selber auch viel unterwegs.
Genau, also jetzt zu dieser Zeit, da suchen wir gezielt an Höhlen. Jetzt ist eben diese Schwärmphase, was ich vorher schon erzählt habe, wo sich die Männchen, die Weibchen suchen. Und dann können wir eben zu der Zeit ganz gut feststellen, welche Arten schwärmen an welchen Höhlen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, manchmal sind Höhlen auch verkittert im Winter. Das liegt daran, weil man die Fledermäuse jetzt in der Folge nicht mehr stören sollte. Wenn die jetzt in die Höhlen gehen und da ihre Winterquartiere beziehen, dann ist wichtig, dass die ihre Ruhe haben, weil jedes Mal aufwachen ist wertvolle Energie, die verbrannt wird und dann schaffen sie es im schlimmsten Fall nicht über den Winter. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Appell, wenn man sieht, irgendwo steht ein Schild, wichtiges Fledermausquartier bitte nicht betreten oder Höhlen im Generellen im Winter bitte nicht betreten. Das hat schon einen Grund, die Fledermäuse, die brauchen da wirklich ihre Ruhe.
Und wenn ich jetzt unterwegs bin als Wanderer, dann habe ich meinen Fledermauscode irgendwo gefunden. Sie haben gesagt, beschriften, was sind da die wichtigen Informationen, die Sie brauchen?
Ja, wichtig ist eben, wann es war und wo es war. Und das, also wenn Hörerinnen und Hörer interessiert sind, dann gerne eben über die Website Fledermäuse in den Alpen, heißt da die Unterseite, gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Dann schicken wir deine Kurzinstruktionen zu und eben auch die Probenröhrchen. Und dann kann es wahrscheinlich erst nächstes Jahr losgehen.
Also,
jetzt ist das Wetter schon ein bisschen schlecht.
Ach so, ist jetzt dafür dann, ich dachte in der Herbstsaison, wenn die Wanderzeit ist.
Also wenn es jetzt nochmal warm wird, dann geht es natürlich wunderbar. Mhm. Nochmal im September, so wie es jetzt gerade draußen ausschaut,
ja,
mit Dauerregen.
Das ist doch jetzt nur ein Zwischentief. Also Herr Rippberger,
genau, ja.
Wir hoffen alle nur auf einen wunderbaren Wanderherbst.
Das tun wir.
Es geht um die Fledermäuse, heute Vormittag auf BR Heimat. Der Simon Rippberger ist mein Gast, ein promovierter Fledermausforscher. Und gerade haben wir gehört, dass es ganz wichtig ist für die Fledermausforschung zu wissen, wo Fledermausquartiere sind. Das heißt, wo kommen die Jungen zur Welt? Wo überwintern die Fledermäuse? Und es ist ja nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte, dass die nur in Ruinen leben und in verlassenen Gebäuden, sondern die kommen auch in sehr gepflegten Einfamilienhäusern vor. Wenn ich jetzt selber den Verdacht habe, ja, vielleicht sind das Fledermäuse, was ich bei mir da immer fliegen sehe. Oder klar, was soll es sonst sein, wenn es in der Dämmerung unterwegs ist und fliegt. Aber wie kann ich bei meinem eigenen Grundstück oder bei meinem eigenen Haus oder den Nebengebäuden rausfinden, ob da irgendwo Fledermäuse vielleicht sind?
Ja, also am einfachsten geht es tatsächlich über den Code. Also meistens findet man die Hinterlassenschaften unterhalb vom Quartier. Manchmal kleben die auch am Fenster außen oder unterhalb vom Einflug. Also zum Beispiel die Zwergfledermäuse, die scheinen die Einflüge so zu markieren mit so Code-Pellets. Und wenn man den Verdacht hat, dass da was sein könnte, dann lohnt es sich vielleicht mal einfach abends in der Dämmerung, sich einen Gartenstuhl zu nehmen, einfach hinzusetzen und zu schauen. Weil wenn es dunkel wird, dann sieht man die Fledermäuse ausfliegen. Ja, und auch so Gezwitscher kann ein Hinweis sein, wenn da Wochenstube drin ist, also Jungtiere mit ihren Müttern, dann sind die häufig relativ laut. Das sind dann eben keine Vögel, klingt ähnlich, aber das kann eben auch ein Hinweis auf Fledermäuse sein.
Und muss man da eigentlich Angst haben, dass die irgendwie dann Schäden am Gebäude machen?
Na, eigentlich nicht. Also die meisten Gruppen sind ja eben nicht so riesig. Das sind dann nur Kleingruppen. Häufig fällt der Kot auch raus und das macht dann keine Probleme. Wenn man jetzt einen nicht ausgebauten Dachstuhl hätte und da wären 1000 große Mausern drin, dann sollte man sich vielleicht schon überlegen, wie man den Kot rausräumt. Aber da haben wir eben auch unsere Teams an den Koordinationsstellen für Fledermausschutz. Und wenn da eben größere Kolonien sind, dann stehen die auch mit Rat und Tat zur Seite.
Also die unterstützen einen dann auch, weil
genau.
Die freuen sich ja, wenn sie ein neues Fledermausquartier haben. Wenn ich jetzt wirklich was feststelle bei mir, wo wende ich mich da hin?
Also am besten an die Koordinationsstellen für Fledermausschutz. Wir haben eine in Nordbayern und eine in Südbayern. Und dann gibt es dort eben auch Landkreisbetreuungen. Ja, da haben wir eben ganz Bayern begeisterte und kompetente Menschen, die dann vorbeikommen und sich eben so ein Quartier auch anschauen. Und wenn sie dann eben sagen, mich stört der Kot, der darunter rieselt, dann haben die eben auch Lösungen. Also dann kann man da beispielsweise eine Pflanzrabatte hinmachen oder einfach ein Kotbrett. Also ein Brett ein bisschen unterhalb vom Quartier, wo dann der Kot liegen bleibt. Also da gibt für die meisten Fälle gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung.
Und tatsächlich, wir alle Gartenfreunde wissen sollten, Fledermaus Guano kann man es auch nennen, ist ein hervorragender Rosendünger. Also man kann den wirklich auch im Garten dann gut nutzen, wenn man den hat.
Genau, das Einfachste ist einfach in den Garten rauskehren und dann haben sie es sauber und die Pflanzen freuen sie.
Jetzt haben sie bei den Berghütten gesagt, hinterm Windbrett ist es oft. Bei normalen Häusern, wo sind da die beliebtesten Fledermausquartiere?
Ja, je nach Bautyp können sich die unter Ziegel reinzwängen, die können am Giebel sitzen, die können tatsächlich, wenn man nur klassische Fensterläden hat, ganz gern hinterm Fensterladen sitzen und da hat praktisch so jede Art hat ihre eigene Nische an so einem Haus. Beispielsweise die großen Mausern, die wollen eben frei hängen und deswegen brauchen die diesen nicht ausgebauten Dachstuhl. Mhm. Aber dann gibt es eben sehr viele spaltenbewohnende Fledermäuse, die rundherum am Haus in den Spalten sitzen können. Und beispielsweise die Rauhautfledermaus ist so ein Fall, die geht sogar in die Holzstapel rein. Also wenn man dann so eine Holzbike abträgt nachts, nicht nachts, sondern im Winter, dann kann es eben sein, dass man da eine Rauhautfledermaus findet, die sie da versteckt hat.
Ja, das ist auch eine wichtige Frage, was machen, wenn ich irgendwo tagsüber irgendwo eine Fledermaus finde. Tagsüber sollte die ja eigentlich nicht unterwegs sein.
Ja, genau. Also im Normalfall sagen wir immer, erstmal möglichst wenig eingreifen. Also wenn man Tiere findet, sollte man erstmal schauen, ob die von selber wieder abfliegt. Das Wichtige ist, wenn man aus irgendeinem Grund dieses Tier jetzt wirklich anfassen muss, dann sollte man unbedingt einen Handschuh anziehen, weil nicht vergessen, die Tiere sind klein, aber sie sind halt trotzdem Wildtiere. Mhm. Also wenn man jetzt
Und Raubtiere,
die haben auch spitze Zähne. Und wenn man jetzt einen Fuchs finden würde, dann würde man den ja auch nicht so einfach anfassen. Also das ist wichtig, dass man sich da schützt.
Dicke Handschuhe. Mhm.
Und dann eben nicht mit reinnehmen, sondern erstmal draußen lassen, abends gegebenenfalls vielleicht irgendwo erhöht hinsetzen. Wir geben da immer so den Tipp, man könnte eine Wasserflasche nehmen, einen Socken drüber und dann die Fledermaus oben draufsetzen. Dann hat die so eine gute Startrampe und dann kann sie da gut abfliegen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn die Fledermaus dann tatsächlich nicht wegfliegt, sondern aus irgendeinem Grund da bleibt, dann kann man eben auch wieder bei den Fledermaus-Hotlines anrufen. Da gibt es Notfalltelefone, da findet man die Infos im Internet und dann kommt gegebenenfalls jemand vorbei und hilft.
Aber normalerweise, wenn jetzt, sagen wir, in meinem Holzstapel eine Fledermaus sitzen sie, dann geht man davon aus, die ist da mit voller Absicht, weil bis gerade war das ja noch ein sicherer Unterschlupf.
Genau.
Und am besten einfach das Holz wieder drauflegen, wie es war an der Stelle.
Genau, genau.
Und hoffen, dass, aber kommt die dann jeden Tag wieder oder kann ich darauf hoffen, dass die dann irgendwann einen anderen Unterschlupf sich aussucht?
Ja, die wird mit der Zeit schon irgendwo anders hingehen, weil sie ja eben im Jahresverlauf unterschiedliche Quartiere nutzen.
Oder wenn die nachts dann unterwegs ist und man wird dann den Stapel abbauen, wird man ihr dann schaden oder ist das okay?
Also im Normalfall kennen die schon mehrere Quartiere, die wechseln auch oft und das heißt, auch wenn eine Fledermaus jetzt plötzlich mal weg ist an ihrem Quartier, an ihrem Haus, dann heißt es nicht, dass die das Quartier verlassen hat, sondern die ist vielleicht nur temporär nicht da. Mhm. Gerade Zwergfledermäuse, die haben eine Vielzahl von Quartieren und die wechseln alle paar Tage und die kommen mit größerer Wahrscheinlichkeit dann irgendwann auch wieder.
Mhm. Also sie sind sehr umzugsfreudig.
Genau, so ist es.
Fledermäuse sind ein wichtiger Teil unseres Ökosystems, haben wir schon gehört. Sie sind wirklich faszinierende Tiere, ein Teil unserer Tierwelt, die ja also ganz andere Eigenschaften haben als das, was man so tagsüber sieht. Aber trotzdem ist es für viele eine Horrorvorstellung und kommt leider auch vor. Man kommt aus dem Urlaub heim und dann fliegen Fledermäuse in der Wohnung rum. Wie kann denn das passieren, Simon Rittberger?
Ja, das passiert tatsächlich gar nicht so selten. Und gerade jetzt im Spätsommer, Ende August, Anfang September, da lösen sich dann nämlich die Wochenstuben, also die Orte, wo die Jungen aufwachsen, auf. Und dann sind die natürlich auf der Suche. Und es geht langsam Richtung Winterquartier. Und dann schauen die halt einfach, wo sind jetzt im Umfeld Spalten, wo man vielleicht gut überwintern könnte. Und dann sind die Fallen einfach die gekippten Fenster. Ja, dann suchen die das, dann finden die einen Spalt, gehen rein und dann finden die dann nicht mehr raus, weil aus so einem gekippten Fenster kommt man tatsächlich relativ schlecht wieder raus als Fledermaus und dann fangen die an zum Rufen, dann kommen andere neugierige Fledermäuse und dann kann es eben so passieren, dass das eine Falle ist und sich da hunderte Fledermäuse einfinden.
Hunderte gleich?
Ja, wir hatten tatsächlich schon solche Fälle mit hunderten Tieren in Wohnungen und deswegen, ja, gerade in der Zeit, Ende August, Anfang September empfehlen wir immer, die Fenster nicht auf Kipp zu machen, besonders wenn man eben nicht daheim ist, weil gerade wenn das dann eben länger geht, wenn man erst nach einer Woche oder mehreren Tagen wiederkommt, dann ist das halt auch eine Todesfalle für die Tiere. Mhm. Aber auch wenn man daheim ist, braucht man eigentlich keine Panik kriegen. Also wenn eine Fledermaus reinkommt, dann Fenster aufmachen und das Licht ausmachen und die findet dann von allein wieder raus.
Mhm. Also wenn man gerade da ist und es gleich aktuell mitkriegt, dass eine da ist, das ist ja noch relativ harmlos. Aber was haben die Menschen gemacht, wo die hunderten Fledermäuse in der Wohnung waren?
Ja, also das waren tatsächlich Fälle, wo niemand daheim war. Beziehungsweise dann auch in zum Beispiel Ärztehäusern, wo praktisch die Tiere dann im Treppenhaus waren. Mhm. Und dann sind wir eben zur Hilfe gekommen und haben die Tiere eingefangen und haben sie wieder freigelassen.
Mhm. Mit Netzen oder wie fangen Sie die dann ein?
Genau, mit Netzen.
Mhm. Also ich habe schon gehört, dass auch für die Fledermäuse viel grausamer ist als für die Wohnungsbesitzer, wenn die dann nicht mehr rausfinden und ertrinken und dann in Blumenvasen und in Toiletten und so überall verzweifelt nach Wasser suchen. Also es sind wirklich Unglücksfälle, die da passieren.
Genau, das ist wirklich schlimm und deswegen, gerade wenn man wegfährt übers Wochenende, am besten die Fenster eben nicht auf Kipp lassen.
Mhm. Muss man immer dran. Man denkt ja, damit es sich nicht so aufheizt, aber ist wegen Einbrechern auch gar nicht so. Und wegen den Unfreiwilligen müssen wir auch drüber denken. Wir haben kürzlich eine Reportage gehabt im Bayerischen Rundfunk. Da ging es eigentlich um den Nürnberger Flughafen. Und da war so ein Troubleshooter war unterwegs und der hat den Funkspruch bekommen, da ist eine Fledermaus. Dann war er noch ganz entspannt und dann hört man, wie er sagt, was, die lebt noch. Und das ist tatsächlich, wenn so eine Fledermaus in ein Triebwerk kommt, das ist natürlich für die Fledermaus tödlich, aber auch für den Flieger richtig gefährlich.
Ja.
Da hat sich dann die Feuerwehr drum gekümmert in dem Fall.
Okay, ja.
Ist das eine gute Adresse, wenn man irgendwo jetzt ein Problem hat mit Fledermäusen, dass man sich an die Feuerwehr wendet oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Ja, ich würde eher schauen im Internet nach einer lokalen Fledermaus-Hotline. Aber der erste Tipp, eher wenn die Fledermäuse in der Wohnung sind, einfach mal versuchen, Fenster auf. Wenn die noch agil sind, dann verlassen sie wahrscheinlich die Wohnung von selber. Wenn man merkt, die sind dehydriert, dann erstmal schauen, ob man selbst Ersthilfe leisten kann und denen ein bisschen Wasser geben kann. Mhm. Vielleicht mit einem Wattestäbchen oder dann im Notfall, wenn man nicht weiterkommt, mal bei der Hotline anrufen.
Mhm. Aber immer, das muss man wirklich beachten, dicke Handschuhe anziehen, wenn man Fledermäuse anfasst, weil genau. Die dann ja auch erschrecken, das sind die ja nicht gewohnt. Und
genau. Was
macht man, wenn man erschrickt? Man wehrt sich erst einmal. Also erstmal vielen Dank für diese wirklich ganz praktischen Tipps. Und ich glaube, es gibt ja kaum eine Tierart, Herr Rippberger, die so einen Imagewandel durchgemacht hat wie die Fledermäuse. Also von Igitt und gruselig zu toll und faszinierend. Das müsstet Sie als Fledermausforscher eigentlich schon richtig freuen, oder?
Ja, absolut. Also das merkt man tatsächlich in der Bevölkerung. Ich mache ja auch viel Umweltbildung nebenher und man merkt schon, dass die Nachfrage riesig ist. Also die Angebote für Fledermausführungen und so weiter, das ist eigentlich immer ausgebucht und man merkt auch einfach die Begeisterung bei den Leuten, wenn man eben was über die spannende Tiergruppe erfahren darf.
Mhm, die sie ja auch ausstrahlen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man vielleicht als Begleitung nur mitgeht, weil irgendjemand, den man gut kennt, dahin gehen wollte, geht man auch als begeisterter Fledermausfreund wieder raus.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Und das Schöne ist wirklich, dass da die Lernkurve so groß ist. Also wenn man abends durch den Wald geht oder durch den Garten oder durch die Stadt, im Normalfall nimmt man ja die Fledermäuse nicht wahr.
Man sieht nur, was man weiß. Das ist eigentlich der beste Spruch überhaupt.
Genau so ist es. Und wenn man eben weiß, worauf man achten muss, dann sieht man plötzlich überall Fledermäuse. Mhm. Und das fasziniert die Menschen einfach.
Mhm. Und haben Sie dann auch Wiederholungstäter, die immer wieder kommen zur Entführung?
Ja, das gibt es auch, genau. Und im Idealfall begeistert man die Menschen natürlich so, dass sie sich auch selber engagieren und dann vielleicht mal bei der lokalen Naturschutzgruppe anfragen und sich da beteiligen. Da gibt es ja auch mal Möglichkeiten, dass man dann vielleicht mal bei Kassenkontrollen mitgeht und dann auch Fledermäuse mal aus der Nähe sieht.
Mhm. Also habe ich selber auch schon gemacht. Ist toll. Also es ist wie Schwammerl so. Da macht man den Kasten ab. Oh, toll, da sind welche. Und in der Regel sind dann wirklich Experten dabei, die ja dann auch bestimmen können. Also für mich schauen es schon relativ gleich aus, alle, muss ich sagen. Aber, und die einem da ein bisschen was erzählen. Also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Jetzt, wenn jemand sagt, ich hätte eigentlich einfach für mich vielleicht Fledermäuse beobachten, wo gehen wir da am gescheitesten hin?
Ja, genau. Also das Wichtige ist, dass man tatsächlich möglichst wenig Eingriff in die Natur macht. Also wenn wir jetzt von den Kastenkontrollen schon reden, dass man nicht loszieht und selber einfach so Kästen aufmacht, weil Fledermäuse sind, wie viele andere Arten bei uns, alle geschützt. Und deswegen brauchen die einfach auch ihre Ruhe und unterliegen immer dem gesetzlichen Schutz. Aber was man natürlich machen kann, man kann an den Badesee gehen oder an einen Weiher im Dorf und abends einfach mal sich hinsetzen und schauen, was passiert. Und meistens tauchen dann wirklich schon in der Dämmerung Fledermäuse auf, fliegen übers Wasser, trinken vielleicht oder man sieht vielleicht Wasserfledermäuse, die da zum Jagen anfangen. Mhm. Und das kann man tatsächlich in der Dämmerung auch ohne Hilfsmittel beobachten und das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
Mhm. Also Fledermäuse live. Genau. Und wer jetzt aus welchen Gründen auch immer das Haus gar nicht verlassen will und trotzdem Fledermäuse beobachten, da gibt es ja den tollen Tipp mit dem Fledermaushaus in Hohenburg. Das hat ja sogar eine Internetseite, wo man nachts hilft nichts, weil es dunkel ist, aber wo man die im Tagquartier beobachten kann.
Genau, also das ist wirklich eine der größten Erfolgsgeschichten bei uns in Bayern im Fledermausschutz. Die große Hufeisennase, die war praktisch schon totgesagt. Da gab es nur noch ein paar Handvoll Individuen in Hohenburg eben.
Und in der Oberpfalz,
genau. In der Oberpfalz, genau richtig. Und man hat dann irgendwann in den 80er, 90er Jahren eben wahrgenommen, dass es da irgendwie nur Tiere gibt. Und dann hat man dieses Haus tatsächlich ankaufen können und sanieren und zu einem Fledermaushaus des 21. Jahrhunderts umbauen können sozusagen. Und da sind eben Kameras installiert und seitdem floriert die Population da. Also wir haben angefangen mit zwischen 10 und 20 Tieren und jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, haben wir im Sommer die 500 Tiere-Marke geknackt. Wahnsinn. Also das heißt, die Tiere, die vervielfältigen sich, die haben viele Jungtiere und wir hoffen jetzt eben aktuell gerade, dass sich diese wichtige Wochenstube aufspaltet und dass eben sich mehrere Kolonien gründen und sich die wieder weiter über Bayern verteilt, die große Hufeisennase.
Also den ganzen Sommer über sind die praktisch in diesem Dachstuhl. Und da kann man es auch über die Webcam beobachten. Genau. Was sieht man da, wenn man tagsüber reinschaut?
Ja, das ist ein wildes Gezeter. Also man würde ja, man würde ja erwarten, dass die Tiere tagsüber schlafen. Die schlafen sicherlich auch, aber es sind eben immer welche wach. Und gerade wenn die Jungtiere da sind, das ist ein wildes Gewusel, weil die halt einfach aktiv sind und interagieren mit den alten Tieren und untereinander. Und es ist wirklich schön dazu zum Schauen.
Ist es wie bei den Menschenkindern, dass die nicht so gern schlafen wollen?
Ja, also so eine Woche. Stube, wenn man da zuschaut, das hat schon was von Kindergarten.
Und aber um die Zeit fliegen die dann auch schon selbsttätig, oder die Kleine?
Ja, genau. Also die sind jetzt schon unterwegs und jetzt geht es da auch schon langsam auf die Suche nach dem Winterquartier.
Wie entwickelt sich das? Also die kommen in dieser Wochenstube auf die Welt. Wann ist es im Jahr?
Das ist so im Juni ungefähr. Und dann brauchen die mehrere Wochen eben auch noch Muttermilch und dann so im August lösen sich langsam die Wochenstuben auf, Ende Juli, Anfang August. Die Mütter, die gehen zuerst und dann wandern auch die Jungtiere ab und dann treffen sich eben die Tiere mit ihren Artgenossen wieder am Schwärmquartier, wo dann die Balz und die Paarung stattfindet.
Mhm. Aber die Mütter, die müssen ja auch Futter suchen. Also Sie haben schon vorhin erklärt, die brauchen sogar besonders viel Futter, genau, weil sie ja Milch produzieren wollen. Was machen sie mit den Kleinen in der Zwischenzeit?
Also ganz am Anfang, da können manche Arten ihre Jungtiere auch nur mittragen. Also wenn die relativ klein sind, können die im Flug mitgetragen werden und werden nachts wahrscheinlich an irgendwelchen Zwischenquartieren abgehängt. Aber bei vielen Arten ist es auch einfach so, dass die Jungtiere im Quartier bleiben. Also die bleiben dann allein zurück. Die Mutter, die fliegt aus. Bei den großen Hufeisennasen sind die gar nicht so lang unterwegs, weil die haben das Glück, dass direkt hinter ihrem Quartier der Truppenübungsplatz dort anfängt und dort sind eben sehr schöne Jagdhabitate, wo die sehr viele Käfer finden und dann innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde vollgefressen wieder zurückkommen und dann werden eben die Jungtiere wieder gesäugt.
Ach so, schnell geht das mit der Jagd? Oder ist das halt ein Abschnitt und dann werden die gesäugt und dann fliegen sie wieder aus, so
genau,
wahrscheinlich, oder?
Genau, also das kommt immer auf die Art an. Manche Arten brauchen länger, andere Arten haben eben zwei kurze, sehr intensive Jagdzeiten und dann fliegen die praktisch abends raus und dann in der Früh nochmal kurz, bevor es hell wird.
Mhm. Und jetzt haben Sie es vorhin erklärt, also die fleißigen Kirchenbesucher sind, die großen Mausohren, die fressen die Laufkäfer am Boden, dann gibt es andere, die fressen fressen viele Mücken, die nachts unterwegs sind, oder eben auch Nachtfalter. Was fressen die großen Hufeisennasen?
Ja, die haben im Jahresverlauf unterschiedliche Nahrungsquellen, aber tatsächlich, was ganz wichtig ist, ist zu Jahresbeginn im Frühjahr sind Dunkelkäfer.
Dunkelkäfer, Mistkäfer.
Genau. Und im Umfeld von der Wochenstube gibt es eben Rotviehweiden mit extensiver Beweidung, und in den Kuhfladen, da entwickeln sich diese Dunkelkäfer und die schlüpfen dann eben im Frühjahr, und dann kommen die großen Hufeisennasen und können sich da eben Bauch voll schlagen, weil das sind sehr große Käfer, also das ist eine sehr ergiebige Nahrungsquelle und das ist für die Fledermäuse eben dort eine wichtige Ressource, dass die dann genug Energie bekommen, wenn sie aus dem Winterschlaf kommen und dann in der Folge auch ihre Jungtiere aufziehen können.
Und hat man das irgendwann erforscht, woran das lag, dass die so in den Beständen zurückgegangen sind, dass eben erst haben wir gedacht, die sind schon ganz ausgestorben, bis auf einige Einzeltiere, oder?
Genau, also man denkt, dass gerade die Hufeisennasen sehr anfällig für Pestizide aus der Landwirtschaft waren. Also vielleicht ist DDT dem einen oder anderen noch ein Begriff. Das war ja so ein sehr giftiges Pestizid. Und das wurde damals eben noch weitläufig benutzt. Und das hat wahrscheinlich den Fledermausbeständen sehr zugesetzt.
Und da waren die Hufeisennasen besonders betroffen.
Genau, die waren da sehr betroffen. Und sowohl die große als auch die kleine waren praktisch vor dem Aussterben gestanden. Aber bei beiden Arten geht es zum Glück wieder bergauf.
Also da kann ich Ihnen nur wünschen, dass sich das auf dieser Trend fortsetzt, wirklich auf alle Arten. Und Ihnen viel Erfolg wünschen bei Ihrer weiteren Forschungsarbeit für die Fledermäuse in Bayern. Und herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich habe das total spannend gefunden, was Sie alles wissen.
Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war Habe die Ehre vom Donnerstag. Der Gast heute bei uns war der Fledermausforscher Simon Rippberger vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Und wenn Sie das komplette Gespräch gern anhören, weil Sie vielleicht später dazugekommen sind, oder wenn Sie es weiterempfehlen möchten an jemanden, weil es wirklich spannend oder interessant war, dann gehen Sie einfach auf unsere Internetseite www.br-heimat.de, und da Habe die Ehre kommen Sie dann am Nachmittag zum Podcast. Jederzeit zum Anhören und weiterempfehlen, wie gesagt. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Servus, Ade und bis zum nächsten Mal.